Düsseldorf.
Alle rein.
Wir sind sicherlich Teil so einer europäischen Fahrradladenszene, die so aus so 20 Läden besteht. Das ist mal so doof, wenn man das so von sich selbst sagt, dass man so eine internationale Bedeutung hat. Aber wir hören oft von unseren internationalen Partnern, dass wir momentan zu den spannenden Läden in Europa gehören. Und da gibt es halt eine Community, die sowas gut findet. Und da haben wir relativ häufig Besuch. Und das sind unterschiedliche Ansätze. Manchmal geht es einfach um Bekleidung oder um Radsport, weil wir haben halt besondere Sachen. Manchmal geht es aber auch da um diese Themen, wie funktionieren andere Städte im Mobilitätswandel, was passiert wo, und da gibt es dann einen Austausch, und das ist für uns, was ich eben sagte, wir wollen ja nicht nur Radladen sein, sondern für uns auch ein wichtiger Aspekt, dass man merkt, irgendwie woanders funktioniert es, und die Menschen machen sich genau dieselben Gedanken wie wir, manchmal sind die schon einen Schritt weiter, manchmal noch nicht.
Dass viele sich Lastenräder angeschafft haben, ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Als ich damals dieses Projekt Freie Lastenräder in Düsseldorf angestoßen habe, da war das noch nicht so. Aber wir waren uns, oder man war sich sicher, die Leute, die sich mit Lastenrädern beschäftigt haben, dass das ein ganz wichtiges Instrument sein würde für die urbane Mobilität. Dass Leute und Familien auch und andere, die transportieren müssen, auf das Auto verzichten können. Denn eins ist ja klar, um den Verkehr in der Stadt irgendwie in den Griff zu kriegen, der Anteil der Autos muss reduziert werden, damit weniger Staus da sind. Lastenrad ein ganz, ganz wichtiges Vehikel.
Auf der Oststraße in Düsseldorf gibt es eine Menge zu entdecken, aber vor allen Dingen eben kulinarische Dinge. Unglaubliches Angebot mittlerweile an asiatischen Restaurants, an Cafés, aber man könnte ihn leicht übersehen, diesen besonderen Laden in der Oststraße 119, und dann geht man eher in den Hinterhof und ist dann an einem Ort, den wahrscheinlich Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer als echtes Eldorado bezeichnen würden, nämlich ein Lokal und einen Platz davor mit vielen tollen, beeindruckenden Fahrrädern. Und mit den beiden, die uns diesen Laden in die Stadt gebracht haben, mit den beiden darf ich heute hier sprechen. Und das sind nämlich einmal Carsten Wien und Kerstin Kortekamp. Schön, dass ihr heute Zeit habt für mich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Habe ich da eben ein bisschen übertrieben oder kommen manche Leute wirklich mit strahlenden Augen zu euch in den Laden? Schicke Mütze.
Genau. Ja, nee, hast du nicht übertrieben. Das ist wirklich so. Und viele kommen rein und sagen, boah, was ist denn das für ein toller Ort hier? Oder sagen uns das auch im Nachhinein. Das heißt nicht, dass alle Düsseldorfer Radfahrer regelmäßig bei uns zu Besuch sind und alle uns kennen und so. Aber auch gerade die, die sich zufällig vielleicht mal verlaufen, die sind dann schon mal besonders beeindruckt.
Wobei ich vermute, da kommen ja auch vor allen Dingen Leute, die sich schon ein bisschen spezialisiert haben im großen Radfahrsegment, da gibt es dann nämlich nochmal die sogenannten Gravel-Bikes. Und ich kann gut unterscheiden zwischen Rennrad, Holländer und Mountainbike. Bitte, Carsten, erklär mir, was ist ein Gravel-Bike?
Ein Gravel-Bike ist eigentlich die Schnittmenge zwischen einem Rennrad und einem Mountainbike. Ein Rad, was fast alles kann und nicht schlechter als die anderen Räder. Man hat sehr lange Trekkingräder gehabt, um auf Reise zu gehen. Das war eigentlich auch so ein ähnliches Konzept, allerdings mit einem etwas anderen Sitzposition und mit einem geraden Lenker. Und das Gravelbike ersetzt praktisch dieses Trekkingbike, kann aber dafür deutlich besser Offroad bewegt werden und ist auf der Straße fast genauso schnell wie ein Rennrad.
Jetzt ist Düsseldorf, wir hören es auch hier im Hintergrund an der Oststraße, ja vor allen Dingen irgendwie eine Autostadt. Ne? Wir haben sehr viel ÖPNV-Angebot. Über Radwege sprechen wir später noch, Kerstin. Aber prinzipiell ist ja Düsseldorf flaches Land. Das schätzen ja auch viele Leute so, dass wir hier schon sozusagen um die Ecke zu Holland sind und man da eben wunderbar bequem Radfahren kann. Dann ist die Frage, brauche ich so ein Gravelbike? Kann ich es hier in der Gegend so richtig ausfahren?
Also ja, wenn du ein Gravelbike hast, kommst du in der Stadt zumindest genauso gut und kommst auch schnell vorwärts. Und du kannst eben auch die Ausflüge in die Umgebung machen. Und da bietet Düsseldorf halt auch einiges. Die Stadt an sich ist total geeignet dafür, mit dem Rad alles zu erreichen. Aber du kannst, wenn du Richtung Grafenberg, Gerresheim, Erkrath fährst, wirklich Hügel machen ohne Ende. Dann bist du wie in Flandern. Oder du fährst linksrheinisch in die niederrheinische Tiefebene und hast dann quasi Holland vor dir ohne Höhenmeter. Also die Vielfältigkeit der Radtouren, die man hier machen kann, schon was Besonderes.
Die Vielfältigkeit hier bei euch im Ladenlokal finde ich auch besonders. Es hat unglaublich viel Atmosphäre. Ich habe nicht den Eindruck, ich bin jetzt wirklich nur, ich nenne es mal schnöde, zum Radbesichtigen hier. Ihr gebt eine Menge Impressionen noch. Es hängen tolle Bilder an der Wand. Ich sehe hier aber auch noch Mode. Wie würdet ihr die Idee, das Konzept von schicke Mütze beschreiben? Ich glaube, das hat ja irgendwo auch angefangen mit einer Vision.
Ja, im Ursprung ist eigentlich, dass wir Ausfahrten für klassische Rennräder organisiert haben, also wirklich für Oldtimer. Es gibt in Italien eine Veranstaltung, die heißt L'Eroica und sowas in der Art. Da waren wir mit denen die Ersten in Europa, die sowas gemacht haben. Und daraus ist eigentlich ein bisschen die Mütze entstanden, auch durch Inspiration von Mitfahrern damals. Es gab und gibt den Dieter Mauermann, der mit seinem Bruder das Curry entwickelt hat, der damals bei uns mitgefahren ist. Und der hat irgendwie damals gesagt, wenn er noch mal was macht, dann ein Fahrradcafé. Und so ist dann aus dem Zusammenschluss von mehreren Leuten, auch Konrad Gläser, der heute noch dabei ist, irgendwie ist die Mütze entstanden. Und wir wollten immer ein Ort so für besondere Dinge sein. Also damals durch die Organisation von Ausfahrten haben wir auch oft mit anderen Läden gesprochen und haben mal so Marken vorgeschlagen, die wir toll finden, was Bekleidung angeht und so. Und damals haben die meisten Läden gesagt, braucht keiner, kaufen die Leute, wenn überhaupt, nur im Internet. Und ich persönlich bin überhaupt kein Freund, irgendwie im Netz zu kaufen. Ich mag irgendwie Orte, ich mag Läden. Ich finde das wichtig auch für den Austausch von Menschen. Und genau deshalb haben wir gesagt, okay, dann machen wir genau diese Dinge, die hier sonst keiner anfasst und die wir aber spannend finden. Und das hat sehr, sehr schnell weite Kreise gezogen. Und wir sind sicherlich auch jetzt nicht so der klassische Düsseldorfer Radladen, sondern einer, der ein großes Einzugsgebiet hat, weil sowas, was wir jetzt hier machen, gibt es halt nicht so häufig.
Dazu gehört dann aber auch schon ein bisschen Abenteuerlust und auch Wagemut. Das kann einem ja vorher niemand vorhersagen, dass so eine Idee sich dann auch trägt. Wie war das bei euch am Anfang? Wart ihr einfach nur zuversichtlich inspiriert oder habt ihr auch ein bisschen Sorge gehabt?
Ich sag mal so, wir hatten eigentlich gar nicht so viel vor. Unser Plan war viel, viel kleiner als das, was es heute ist. Wir wollten eben das Café mit Dieter zusammen machen und dann haben wir noch eine Werkstatt gehabt, wo eigentlich auch dann die klassischen Rennräder repariert werden sollten. Und also Konrad, Carsten und ich, wir wollten eigentlich nur einen kleinen Shop machen mit so ein paar Teilen, die man sonst nirgendwo in Läden kaufen konnte, sondern sich im Internet von hier und dort irgendwie was bestellen musste. Und da haben wir gesagt, wir machen dafür einen Ort und die Leute können das vor Ort kaufen. Und dass das so groß geworden ist und dass wir so viele Fahrräder haben und ein echter Fahrradladen geworden sind mit einem großen Angebot auch an Klamotten, so, das war nicht von Anfang an geplant, das hat sich entwickelt. Also wir sind ja mit sehr wenig Eigenfinanzierung oder wir haben unsere Ersparnisse zusammengetan und von dem, was nach Umbau und Ausbau der unserer ersten Lokalität übrig geblieben ist, sind wir dann Ware einkaufen gegangen. Das war nicht viel. Das waren, glaube ich, 5.000 Euro oder 7.000 Euro war unser Anfangskapital. Und wir haben keine Kredite, nichts aufgenommen, sondern wir haben einfach das als Hobby betrachtet und haben gesagt, im Zweifelsfall müssen wir die Miete für den Laden, unseren Anteil eben aus unseren privaten irgendwie mit beisteuern. Und deshalb haben wir auch nie irgendwelche Gewinne aus dem Laden da rausgezogen erstmal, sondern alles, was wir verkauft haben, das wurde wieder in neue Ware umgesetzt. Und so sind wir gewachsen.
Es fiel jetzt schon mehrere Male das Wort oder der Begriff Kaffee. Ihr habt hier einen schönen Tresen im Laden und ich denke, man bekommt auch sicherlich hier mal ein Cappuccino oder ein Espresso von euch serviert. Aber das ist jetzt nicht das große Kaffee. Habt ihr da auch noch Pläne?
Wir haben auch am alten Standort durch Corona damals das Café geschlossen. Da gab es keine Möglichkeiten, das weiterzumachen. Und durch den Umzug und durch einige, sag ich mal, doch widrige Umstände war es für uns auch relativ schwierig, das jetzt in der Vergangenheit irgendwie zu realisieren. Und wir wollen das sehr, sehr gerne, weil für mich gehört das zum Beispiel auch zum Konzept der Mütze eindeutig dazu, dass wir ein Ort sind, wo man auch einen Kaffee trinken kann. Und ich denke mal, wir werden da in diesem Jahr sicherlich den einen oder anderen Fortschritt erleben.
Wir hatten auch Kuchen, Mittagstisch, also es ist mehr als nur ein Kaffee trinken gewesen. Und wir haben in diesem Café, also anfangs, auch Veranstaltungen gemacht. Auch das machen wir jetzt ja auch nach wie vor. Wir machen viele Veranstaltungen, viel auch im Radsport, aber auch Lesungen oder mal Kinofilmen und sowas. Das haben wir vieles gemacht. Und das steht auch nach wie vor bei uns so auf der Agenda, dass wir das wieder mehr antreiben werden.
Stichwort Corona, das war für viele eine harte Zeit und auf der einen Seite habt ihr einen Bereich bedient, der auf einmal wieder sehr populär geworden ist und natürlich auch, ja, das war das Mittel der Wahl, um mit der schlechten Stimmung zurechtzukommen, raus nach draußen, spazieren oder Radfahren. Aber wie habt ihr diese Phase persönlich erlebt, also auch geschäftlich? War es eher schwieriger für euch oder habt ihr das gut gewuppt bekommen?
Also wir mussten wie alle anderen Unternehmen auch ganz neue Konzepte fahren. Also allein, dass wir das Risiko, dass wenn einer von uns krank werden würde, der ganze Laden erstmal still liegt und man weiß dann nicht wie lang, hat zum Beispiel zu einer anderen Besetzung geführt, dass wir gesagt haben, es gibt ein Team, das arbeitet immer fest zusammen an den Tagen und das andere Team an denen, dass man höchstens 50% Ausfallrate hätte. Also sowas auch. Dann wir konnten ja Leute nicht mehr in den Laden reinlassen. Dafür hatten wir eine Schlange draußen bei uns auf dem Hof von 20, 25 Leuten, die wir dann immer so an der Tür bedienen konnten, die was gefragt haben. Und also dieser Fensterverkauf oder Werkstattleistungen waren ja dann durchaus noch möglich. Aber das waren schon erhebliche Umbrüche und wir mussten da sehr flexibel auf alles irgendwie reagieren. Und was das Angebot anging, gegenüber der Nachfrage, die plötzlich da war, das war ja natürlich nochmal ein anderes Thema. Auch da mussten wir ja eigentlich immer auch schon mal ein bisschen weiter gucken, was brauchen wir für diese Situation. Und ich denke, da hat, das erzählt Carsten am besten, weil er war da der Kopf hinter diesen Plänen oder wie wir damit umgegangen sind.
Einer unserer wichtigsten Partner ist eine Marke aus England. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier nennen darf. Genesis kennt in Deutschland eh kaum jemand und die haben, sind einer der Urväter des Gravelbikes mit dem Croix de Fer. Eine der ersten Firmen, die sowas entwickelt haben. Und die englische Entwicklung bei Corona war immer so 2 Wochen vor der deutschen. Und ich habe damals mit den Kollegen in England telefoniert und die haben mir erzählt, dass in London gerade alle Leute losgehen und irgendwie Fahrräder kaufen und dass die bald auch nichts mehr haben. Und dann habe ich noch mal so einen Schwung Räder gekauft und habe dann irgendwie sehr, sehr viele Rahmen bei denen gekauft und habe bei den Komponentenherstellern für unsere Verhältnisse sehr, sehr viele Bestellungen gemacht mit einem ziemlich großen Volumen, was auch ein Risiko war für uns. Was aber dann dazu geführt hat, dass wir eigentlich dann auch permanent Räder aufbauen konnten. Also wir waren sicherlich während der Pandemie einer der ganz, ganz wenigen Läden in Deutschland, wo man dann hingehen konnte und sagen konnte, möchte ein Fahrrad haben, ich habe eine individuelle Idee und könnt ihr das mit mir umsetzen? Und das haben wir meistens hingekriegt.
Aber es hat euch ja auch wirklich dann zu einem Zeitpunkt erwischt. Also der Zeitpunkt war für alle schlecht, aber ihr wart auch gerade erst hier an diesem Standort angekommen.
Beides. Wir waren im alten Standort und am neuen Standort. Also in dieser Phase sind wir umgezogen. Also da haben wir auch echt zu kämpfen gehabt. Also nicht allein der Umzug, sondern der Zeitpunkt des Umzugs und der Zustand, in dem die Immobilie dann war, in die wir eingezogen sind. Weil versprochen war, im April geht's los und im April hatten wir nur Baustelle. Und gar nichts. Und wir hatten, dann kam es plötzlich so, dass der Lockdown wieder aufgemacht wurde und wir sagen, okay, endlich können wir wieder auf kleinem Raum auch was verkaufen. Ne? Aber wir haben keinen Laden mehr. Weil der eine, da waren wir ausgezogen und in dem neuen war noch keine Zutrittsberechtigung. Und auch da sind wir eigentlich über Nacht oder an einem Wochenende haben wir gesucht, gefunden, entschieden, umgezogen in ein kleines Ladenlokal, fußläufig, was wir von der Schumacher Brauerei quasi bekommen haben, den vorderen Teil, 25 Quadratmeter. Da haben wir ein paar Möbel reingestellt, 2, 3 Fahrräder und Sachen, die wir verkaufen konnten und haben uns da über Wasser gehalten irgendwie, dass wir Einnahmen hatten. Und ein paar Wochen später haben wir das noch vergrößern können, indem wir den Bauzaun, der dieses Ladenlokal in 2 Teile geteilt hatte, wo auf der einen Seite Schumacher weiterhin Möbel gelagert hatte und unseren vorderen Teil, dass wir den auf 40 Quadratmeter vergrößern konnten.
Dafür passiert jetzt, denke ich, umso mehr. Es gibt so viele interessante Aspekte, über die ich mit euch sprechen kann. Ich fange mal einfach an mit deinem Lastenfahrradprojekt, Kerstin. Lastenfahrrad, ja, darüber wird viel gesprochen, wird auch immer häufiger gefahren, aber du machst ein besonderes Angebot.
Sagen wir so, also dass darüber heute so viel gesprochen wird und dass viele sich Lastenräder angeschafft haben, ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Als ich damals dieses Projekt Freie Lastenräder in Düsseldorf angestoßen habe, da war das noch nicht so. Aber wir waren uns, oder man war sich sicher, die Leute, die sich mit Lastenrädern beschäftigt haben, dass das ein ganz wichtiges Instrument sein würde für die urbane Mobilität, dass Leute und Familien auch und andere, die transportieren müssen, auf das Auto verzichten können. Denn eins ist ja klar, um den Verkehr in der Stadt irgendwie in den Griff zu kriegen, der Anteil der Autos muss reduziert werden, damit weniger Staus da sind, damit mehr Platz für Menschen und so weiter sind. Und Lastenrad ein ganz, ganz wichtiges Vehikel. Und ich hatte das erlebt, aus Köln, da war die erste Initiative, da gibt es ein ganzes Netzwerk in Deutschland von Initiativen, die freie Lastenräder anbieten. Und das erste freie Lastenwagen heißt Kasimir, das gibt es in Köln. Und das hatte jemand ausgeliehen, die Olivia, die hat bei uns auf dem Hof von der Schicken Mütze ein Konzert gegeben. Wir waren dann mit dem Lastenrad angereist. Und dann habe ich gesagt, eigentlich brauchen wir das in Düsseldorf auch.
Wie viele Lastenräder gibt es nun?
Ja, das hat sich dann entwickelt. Ich habe das also ein bisschen in der Stadt erzählt. Und die Verkehrswacht ist darauf angesprungen und hat gesagt, okay, wir finanzieren das. Wir finanzieren das Fahrrad und dann legen wir los. Wir haben die Infrastruktur dafür geschaffen. Ich habe die Webseite gebaut und das Verleihsystem von diesem Netzwerk mir geholt. Und mit einem Rad hat es angefangen. Dann kam der ADFC dazu mit einem Rad. Dann kam noch ein zweites Rad von ADFC. Die Radstation, also die Zukunftswerkstatt Düsseldorf, auch als städtische Partner. 2 Räder, die sie an der Radstation am Hauptbahnhof mit vermieten, oder leihen, nicht vermieten. Manche Räder sind ausgeschieden, weil sie dann schon alt waren, weil sie nicht mehr reparabel waren. Und in Ella gibt es auch noch eine Initiative, da steht noch ein weiteres Rad vom ADFC. Also es sind 6, 7, 8 Räder, die da zur Verfügung stehen, beziehungsweise standen. Denn inzwischen ist das Thema Lastenrad auch durch die Lastenradförderung der Stadt Düsseldorf so weit gediehen, dass wir sagen können, man braucht unser Projekt vielleicht auch nicht mehr.
Erkläre es mir ganz praktisch. Aus welchem Grund könnte ich mich jetzt an dich wenden und wie wird das dann ablaufen?
Du gehst auf die Website lastenrad-düsseldorf.de und dann siehst du da paar Fahrräder, du erfährst was über das Projekt, wie es entstanden ist und so. Und dann sagst du, du möchtest eins leihen, suchst du dir eins aus, gehst auf den Kalender, 3 Tage am Stück darfst du dich da anmelden, musst deinen Ausweis vorzeigen, wenn du es abholst an der Station. Und dann gibt man dir das Fahrrad raus und du bringst es nach verabredeter Zeit zurück.
Ja, tolle Sache. Und für dich aber auch ein Ehrenamt in dem Sinne, damit verdienst du ja nichts.
Nee, bin total Ehrenamtler, ich bin viele Ehrenämter. Ja, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich die Idee toll finde, aus Überzeugung. Und ja, dann macht man halt auch mal Arbeit, wofür man nichts kriegt.
Ja, und ihr macht auch noch andere Dinge. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Aktion auf der Kö oder rund um die Kö. Was passiert da, Carsten?
Ja, das sind ja nicht nur wir alleine, also rund um die Kö ist ein Rennen in Düsseldorf, was es seit 1968 gibt. was in seiner Form eine gewisse Einzigartigkeit hat, weil es ist ein extrem spannender Ort, die Königsallee für ein Radrennen. Das Ganze ist so ein bisschen auch so ein Culture Clash. Also man sieht auf der einen Seite die Läden und auf der anderen Seite den Sport. Und das, ich habe das über 10 Jahre verfolgt und war immer als Gast da. Und in den Nullerjahren hat sich natürlich Radsport so ein bisschen nach unten entwickelt. Also weniger Leute hatten Interesse. Für die Vereine war es schwierig, irgendwie Marketingkonzepte zu entwickeln, weil das in den meisten Vereinen jetzt nicht unbedingt irgendwie zu den vordergründigen Aufgaben gehört. Und ich habe 2015 dann mal für die Stadt so ein Konzept geschrieben, in Absprache mit der Claudia Zipunke, die damals auch so mit dem Ist-Zustand nicht ganz zufrieden war. Und dann haben wir so 2016 angefangen mit einem ersten Fixkrit, was wir irgendwie mit Hilfe von anderen Veranstaltern organisiert haben, als Teil von Rund um die Kö, da so frischen Wind reinzubringen, haben das über die Jahre irgendwie forciert, mit dem Cycling Club Düsseldorf, einen weiteren lokalen Verein mit an Bord geholt, der mittlerweile da der Veranstalter der Rennen ist. Und haben durch eine Destination X, ist eine Agentur, die Alexandra Zajons, die gelernte Veranstaltungskauffrau ist und sich auch um Open Source Festival mit Philipp Mayburg seinerzeit gekümmert hat, die hat geholfen, da auch die nötige Professionalität reinzubringen. Und wir bespielen das jetzt in dieser Zusammensetzung seit mehreren Jahren und lassen uns immer kreative Geschichten einfallen. Wir haben ein großes Team von Leuten, die alle mit dabei sind. Ob das, also alles Düsseldorfer, die eben ehrenamtlich da arbeiten. G31 als Marketingagentur, die sehr, sehr viel machen. Dann Volker, der bei uns arbeitet, der irgendwie vom Lastenradrennen jetzt gerade über so Klassikergeschichten da irgendwie etabliert. Also es ist sehr toll zu sehen, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat und wie das auch in der Stadt angenommen wird. Also und zwar immer wichtig, dass es ein Konzept ist, was auch einen gewissen, also was zur Kö passt, wo man Foodtrucks hat, die irgendwie vernünftiges Essen anbieten. Und zwar gerade wie gute Musik wichtig. Wir haben mit Michael Scheibenreiter hier jemanden Lokales irgendwie aus dem DJ-Bereich, der das enorm nach vorne gebracht hat und da auch eine ganz andere Farbe reingebracht hat, als man die in Deutschland so von Radrennen kennt. Und ich glaube, der Erfolg über die letzten Jahre und das, wie so andere Städte mittlerweile da auf Düsseldorf gucken, gibt uns recht und uns freut das enorm, dass wir das so mit anstoßen konnten.
Da sind wir wieder beim Radfahren, in dem Fall Rennfahren auf der ebenen Asphaltstrecke, aber ihr habt auch Querfeldeintouren, die ihr unternehmt mit Leuten, die der schicken Mütze ein bisschen angebunden sind.
Also wir haben ja schon, wie Carsten vorhin erzählt hatte, mit der Klassiker-Ausfahrt, mit Ausfahrten angefangen und heute ist unser Spektrum der angebotenen Ausfahrten deutlich breiter geworden. Es gibt also Gravel-Bike-Ausfahrten oder eben Rennrad-Ausfahrten, Ausfahrten rein für Frauen. Und wenn du von Querfeld einsprichst, dann ist es wieder ein Rennformat, nicht unbedingt als Ausfahrt, sondern das eine große Veranstaltung auf der Rennbahn in Grafenberg. 2 Tage, wo es wirklich um Crossrennen geht. Crossrennen, aber auch das Gravelbike findet da statt, auch mit Ausfahrten. Aber in erster Linie wirklich Bundesliga-Sport, Crossrennen, aber sehr viel auch. Es ist bei allen Veranstaltungen uns sehr wichtig, dass das sehr divers angelegt ist. Also Frauen eine hohe Repräsentanz haben, aber auch für Kinder, Jugendliche, dass die ihren Platz haben, dass sie auch ihren Spaß haben und nicht nur der absolute Leistungssport im Vordergrund steht, sondern der fällt bei uns eben unter das auch. Es findet auch statt.
Ich bin wirklich schwer beeindruckt. Das ist jetzt nicht so dahingesagt, sondern ich bin wirklich echt baff, wenn ich das alles höre, was ihr alles macht. Und ich hatte euch vor diesem Termin, dich auf jeden Fall, Kerstin, schon mal im Laden getroffen. Nun weiß ich, ihr lebt da nicht, ihr habt auch noch eine Wohnung woanders, aber es klingt ja alles so, als dreht sich euer Leben wirklich komplett um die schicke Mütze und all die Verästelungen, die davon ausgehen.
Also es wäre traurig, wenn das so wäre. Dafür sind wir eigentlich viel zu open-minded. Also wenn man jetzt, ich könnte so nicht leben, dass ich einen Fokus nur auf ein Thema habe. Man braucht auch immer den breiten Blick auf Kultur, auf Familie, auf Entspannung, also auch was anderes. Auch ich bin noch Vollzeit anders berufstätig. Ich habe nur Vollzeit. Das ist für mich ist das mein Nebenjob. Und wo ich mich aber auch kreativ total gut ausleben kann. Ich fotografiere dann und ich auch solche Konzepte und Ehrenamt, und das ist alles ganz wichtig. Aber man braucht doch immer noch Platz für die anderen Dinge.
Aber es ist unglaublich viel, was ihr macht.
Sicherlich so ein bisschen hängt es damit zusammen, dass man schlecht Nein sagen kann. Das heißt, Kreativität bringt immer neue Ideen. Also mir persönlich war auch immer wichtig, ich wollte nicht einfach nur einen Radladen haben, sondern dass man einfach sagt, man ist auch wirklich in dieser ganzen Geschichte in Düsseldorf verwebt und vernetzt. Irgendwie, dass man sagt, okay, wir wollen auch ein bisschen was von dem zurückgeben, von dem wir leben. Ob das jetzt Ausfahrten sind, wir bieten ja diverse wöchentliche Ausfahrten an. Genauso aber wie, dass man Teilhabe hat an Großveranstaltungen, wie halt rund um die Kö und sich da engagiert. Ich glaube, das ist einfach wichtig, wenn man dieses Thema Fahrrad mit so einer Begeisterung mitbringt. Und ich komme aus einem anderen Kontext, das heißt Musik, und habe das mehr als 30 Jahre auch mit sehr viel Leidenschaft gemacht. Und das ist auch immer noch so ein bisschen präsent. Aber ich finde das schon, also ich habe kein Problem damit, einen Teil meines Lebens dieser ganzen Geschichte zu widmen. Und mir macht das Spaß. Und ist natürlich auf der einen Seite so eine Geschichte, die man so unter Selbstausbeutung sehen kann. Aber wenn die Geschichte, die man da betreibt, einem permanent viel zurückgibt und man immer hört, dass das auch für andere Leute eine Inspiration ist, dann finde ich das auch toll. Das freut mich.
Also, das mal nicht herausgehört zu haben, es kam alles auch viel von alleine auf euch zu. Und dann eröffnete sich auch für euch sozusagen nochmal eine neue Welt, in der es eben auch viel Schönes zu erleben gibt.
Ja, kann man so sagen. Und wenn es um das Thema Fahrrad geht, muss man ja auch sagen, das ist auch an sich so vielfältig. Weil alleine wie viele unterschiedliche Arten von Fahrrädern es gibt. Oder wir können tatsächlich eine Stunde über Rennsport reden. Wir könnten eine Stunde über die Infrastruktur in Düsseldorf reden. Wir können über, wie gehen Kinder mit Rädern um, oder wie kann man bis ins hohe Alter, also, oder Frauen und Männer. Es gibt so viele Facetten um das Thema Fahrrad, dass das dann eben doch nicht so, so scheuklappenmäßig auf einen Punkt fixiert. Ich glaube, man ist nicht so super fokussiert auf ein Thema, nicht so einseitig. Und das ist, wie habe ich ja schon gesagt, für mich schon wichtig, dass man immer einen breiten Blick auf die Welt auch hat.
Aber für das Stichwort Infrastruktur, da bin ich dir dankbar. Ich bin immer so ein bisschen am Hadern. Also zunächst mal offen gestanden, ich fahre nicht so viel Rad, aber wenn, mache ich es auch gerne. Und dann stelle ich aber immer wieder fest, in Düsseldorf ist natürlich schon eine Menge passiert in den letzten Jahren, dass das Tempo eben auch gedrosselt worden ist in einigen Straßen. Aber von den Radwegen her sind wir nicht wirklich top. Oder wie seht ihr das?
Ich drücke es positiv aus, es gibt sehr viel Luft nach oben. Aber wir sehen das auch sehr wohlwollend, was in den letzten Jahren passiert ist. Wir hätten uns gewünscht, dass das alles schneller geht. Wie viele Radfahrer, glaube ich. Aber eigentlich ist es die ganze Düsseldorfer Gesellschaft, Stadtgesellschaft, die darauf lauern sollte, dass sich da mehr tut.
Also ich sage es mal so, also wir sind durchaus auf einem guten Level. Ich habe ja auch eben bewusst gesagt, top, und du hast es dann schön weitergeführt, es ist noch Luft nach oben. Was wünscht ihr euch konkret, oder wo stoßt ihr das auch ein bisschen mit an, dass noch Dinge passieren?
Ich bin nach Düsseldorf gezogen, ich hole etwas weiter aus, damals zu einer Zeit Ratinger Hof, da war Düsseldorf Anfang der 80er eine wirklich pulsierende Stadt, die in Sachen Musik irgendwie was ganz Besonderes in Deutschland war. Und Düsseldorf hat immer nicht nur im subkulturellen Bereich, sondern auch generell, was Kultur angeht, sehr viel Lebensqualität auf seine Fahnen geschrieben. Und das war der Stadt immer sehr wichtig, irgendwie hier auch die Nase vorn zu haben. Und was ich mir wünsche, ist, dass man auch in die Lage kommt und bemerkt, dass auch dieses Thema Radverkehr eines ist, was mittlerweile enorm wichtig ist für nachfolgende Generationen. Wenn man heute über Lebensqualität spricht, dann spricht man über Städte, die irgendwie auch eine vernünftige Fahrradinfrastruktur haben. Und da hat Düsseldorf sicherlich Luft nach oben. Und mich wundert es ein bisschen, dass man da so zögerlich ist, weil ich habe Düsseldorf immer als eine Stadt kennengelernt, die so sehr auch am Puls der Zeit sein möchte. Und wenn man aktuell sieht, dass Städte wie Barcelona, London, Paris, ganz zu schweigen von Kopenhagen oder Städten in den Niederlanden, überhaupt keine Probleme damit haben, deutlich auf den Radverkehr zu setzen, und dass man sich in Düsseldorf hier immer Ausreden einfallen lässt, warum das alles nicht so geht, das finde ich ein bisschen schade. Da wünsche ich mir mehr Mut von den Verantwortlichen und dass man sagt, okay, wir müssen alle den Platz, den wir haben, nochmal neu verteilen und Lösungen finden für alle. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir irgendwann zum Punkt kommen, wo wir auch hier, wenn wir den Enkelkindern sagen können, alles klar, wir sitzen hier im Bikefitting-Laden auf der Oststraße 20, fahrt doch mal kurz rüber auf die 119 und die dürfen mit ihrem Fahrrad alleine darüber fahren, dann sind wir in einem Bereich, wo wir ganz entspannt irgendwie sagen können, Düsseldorf ist fahrradfreundlich.
Ein ganz konkretes Beispiel, was ja momentan auch viel in aller Munde ist, ist die Lugallee. Ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man sich wirklich dann auch getraut hat, trotz einiger Bedenken und Widerstände, dieses Projekt mal durchzuziehen. Das ist ja immer noch in der Projektphase oder Testphase. Man gesagt hat, ein Fahrstreifen wird umgewidmet in einen reinen Fahrradfahrstreifen. Und das funktioniert super und alle sind total happy. Es ist deutlich ruhiger geworden. Man hat die Höchstgeschwindigkeit noch auf 30 reduziert. Es gibt keine Staus, die man alle befürchtet hat. Auch die Läden sind zufrieden mit den Ladezonen. Das funktioniert. Und also diesen Mut, dass man Dinge tatsächlich einfach mal ausprobiert und dann umsetzt, wenn sie gut funktionieren oder als wirklich als aus dem Provisoriumstatus dann rausgeht, das hätten wir uns schon viel früher gewünscht. Und wenn man schon lange in Düsseldorf lebt, es gab ja mal sogar den vor, wie lange ist das her? 20 Jahre?
Mehr als 20
Jahre. Ja, genau diese Umsetzung hat es auf der Lugallee ja schon mal gegeben. Und die ist wieder zurückgebaut worden. Und wenn man sich das überlegt, was wäre Düsseldorf heute, wenn man damals in diese Richtung weitergemacht hätte, dann hätten wir heute eine Vorzeigestadt wie Utrecht, wie Kopenhagen oder was, hier direkt bei uns. Und wir wären wahrscheinlich sehr froh über die Qualität der Stadt zum Wohnen und Leben.
Ihr habt mehrfach jetzt auch die Beispiele aus dem Ausland genannt. Da merke ich, ihr habt einen Blick da drauf. Kommen auch zu euch in den Laden Schicke Mütze manchmal auch Leute aus dem Ausland, also für die ihr auch ein interessanter Spot seid in Düsseldorf?
Ja, also ja. Wir sind sicherlich Teil so einer europäischen Fahrradladenszene, die so aus so 20 Läden besteht. Das ist immer so doof, wenn man das so von sich selbst sagt, dass man so eine internationale Bedeutung hat. Aber wir hören oft von unseren internationalen Partnern, dass wir momentan zu den spannenden Läden in Europa gehören. Und da gibt es halt eine Community, die sowas gut findet. Und da haben wir relativ häufig Besuch. Und das sind unterschiedliche Ansätze. Manchmal geht es einfach um Bekleidung oder um Radsport, weil wir haben halt besondere Sachen. Manchmal geht es aber auch da um diese Themen wie, wie funktionieren andere Städte im Mobilitätswandel, was passiert wo, und da gibt es dann einen Austausch. Und das ist für uns, was ich soeben sagte, wir wollen ja nicht nur Radladen sein, sondern für uns auch ein wichtiger Aspekt, dass man merkt, irgendwie woanders funktioniert es und die Menschen machen sich genau dieselben Gedanken wie wir. Manchmal sind die schon einen Schritt weiter, manchmal noch nicht. Wir waren gerade in Mailand und haben da auch mit Kollegen gesprochen, die ein Radcafé haben, ein sehr großes. Und da merkt man dann, dass Mailand zum Beispiel eine Stadt ist, die noch deutlich komplizierter als Radfahrer ist. Da muss man noch mehr Mut aufbringen, irgendwie um aufrecht als Radfahrerin irgendwie im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Und da ist Düsseldorf dann schon fast ein Paradies dagegen.
Ja, und ich glaube auch, im Vergleich mit Berlin können wir uns doch auch ganz wohl fühlen, oder?
Oh, das ist schon länger her, dass ich jetzt in Berlin war. Das letzte Mal, als wir da waren, zur Velo, kann das sein? Fahrradmesse. Da war ich auch beeindruckt von einigen Radwegen, die sie da aufgebaut haben. Aber ich glaube, die haben auch gerade eine schwere Zeit, weil viele Entscheidungen, die eigentlich so in diese Richtung gingen, wir wollen mehr Fahrradstadt, gerade alle zurückgeschraubt worden sind. Aber es ist keine Frage, ob diese Entwicklungen passieren. Es ist höchstens eine Frage, wann. Da bin ich mir ganz sicher, dass sich die Städte da einfach keinen Gefallen tun, wenn sie zu lange warten oder alles auf die lange Bank schieben mit dem Umbau der Stadt für mehr Fußgängerverkehr, für mehr Radverkehr und weniger Autoverkehr.
Du hast gerade die Berliner Messe angesprochen, aber wir haben ja auch eine in Düsseldorf und die steht jetzt sozusagen gerade vor der Tür. Das ist Cycling World Europe, nämlich Europas Ausstellung für feinste Radkultur. Ihr seid auch präsent. Welche Rolle spielt ihr?
Wir sind von Anfang an mit dem Stand mit dabei und haben auch von Anfang an immer ganz am Anfang mit einer oder zwei Ausfahrten begonnen und organisieren mittlerweile im Rahmen der Messe einige Ausfahrten, also im Rahmenprogramm. Wir sind auf einem Podium dieses Jahr mit dabei, wo es um die Folgen von Corona auf die Radbranche geht und solche Geschichten. Und wir werden Blogger durch Düsseldorf führen und sicherlich ein sehr spannendes Thema. Und für uns ist das ein ganz, ganz großes Geschenk, diese Messe hier zu haben, weil auch viele unserer Marken dadurch einmal im Jahr hier in Düsseldorf sind und die Messe wirklich eine europaweite Bedeutung bekommen hat. Und wir waren früher große Fans der Berliner Fahrradschau. Das war eigentlich so die erste Messe, die so diesen Fahrradaspekt so mit einem anderen Schwerpunkt auf Blick auf Kultur, Radkultur damals umgesetzt hat. Und sowas irgendwie in so einer Ausrichtung, mit so einer Bedeutung hier in Düsseldorf als Gast zu haben, finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also da muss die Stadt auch sehr stolz drauf sein, weil das ist ein Konzept, was sicherlich zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen haben, auch niemand unbedingt als Erfolgskonzept irgendwie beschrieben hätte. Und dass die Macher, der Stefan Mali und Thorsten Abels, dass sie das so konsequent durchziehen und gemacht haben, das finde ich sehr beeindruckend.
Findet dann statt am 15. März bis zum 17. im Areal Böhler. Und ich finde, das ist auch ein ganz wunderbarer Platz, um auch mit entsprechenden räumlichen Möglichkeiten, also mit einer gewissen Weite, eben auch ja, in dem Fall Fahrräder in Szene zu setzen.
Ja, absolut, also genau diese Atmosphäre, die dann die Endkunden hinlockt, das ist ja eine Endkundenmesse, um einen guten Tag zu haben und auch die Atmosphäre, um sich als Hersteller oder als Aussteller, so wie wir, zu präsentieren, das ist schon was ganz Besonderes da auch. Und auch der gute Mix von großen Marken, kleinen Marken, die Vielfältigkeit der Themen, die Möglichkeit, Fahrräder zu testen auf dem großen Außenareal, in Kids Area und so weiter, das bietet schon sehr, sehr viel, auch um einfach ein gutes Wochenende zu verbringen.
Nun kommt bei euch aber immer eben noch eine besondere Facette hinzu und darüber müssen wir natürlich auch sprechen, weil Menschen, die euch noch nie getroffen haben, die euren Laden noch nie besucht haben, die werden sich auch fragen, warum heißt das Ding denn Schicke Mütze? Ja, es gibt eben noch den Modeaspekt und direkt, wenn man hier bei euch reinkommt, dann sieht man auch direkt schicke Mützen, aber die Idee dahinter, oder beziehungsweise wie kam das denn noch ins Spiel oder war das eigentlich vorher schon da?
Der Name stammt von Dieter Mauermann, was wir soeben erzählt haben, der auch den Kaffeebereich in den ersten Jahren betreut hat. Unsere alte Location auf der Talstraße hatte ein Vordach, was so ein bisschen wie so ein Mützenschirm aussah. Und da wir selber alle Freunde von der klassischen Radsportmütze sind, ich meine, Madonna hat sowas in den 80ern schon getragen, zwischendurch war es dann auch mal furchtbar unhip. Mittlerweile merken die Leute, dass das zumindest beim Radfahren ein sehr tolles Accessoire ist. Wir fanden das immer gut. Wir sind früher, müssen wir gestehen, hin und wieder auch mal ohne Helm gefahren, nur mit der Mütze auf. Mittlerweile tragen wir die unter dem Helm. Das war ein perfekter Name, weil er auch so ein bisschen weg ist von diesem Fahrradthema. Also er hat so einen Bezug dazu, ohne dass er so offensichtlich ist. Und ich glaube, das ist die meistgestellteste Frage, wenn es um die Mütze geht. Aber es ist auch die Erklärung und auch der Name, was bei allen Leuten auch hängen bleibt, was auch immer schön ist zu sehen. Also da hat Dieter einen Top-Job gemacht.
Daran sieht man, dass Dieter eben wirklich auch ein Marketingfuchs ist. Wir haben lange überlegt, ob wir waren ja mit drei Unternehmen quasi erstmal unter einem Dach, ob wir dann auch drei Namen irgendwie haben. Und wir haben irgendwann gesagt, nee, es gibt einfach keinen besseren Namen. Wir bleiben alle, Dieter, können wir den mitnutzen? Ja, und dann haben wir dann im Ganzen eben bei einem Namen belassen.
Jetzt spreche ich heute mit euch zweien, aber das ist mir auch im Gespräch deutlich geworden, sowas mit all diesen Verästelungen, die von der schicken Mütze ausgehen, das kann man ja auch nur mit einem guten Team stemmen. Also ihr habt da wichtige Hände, die euch begleiten bei diesem Abenteuer.
Ja, also ich meine, am Anfang war das Team etwas überschaubarer. Wir waren 5 Personen, neben Kerstin und mir Konrad Gläser, der Jan Hüttenbrand, der die Werkstatt gemacht hat, und Dieter Mauermann, der das Café gemacht hat. Dieter ist 2017 ausgeschieden und der Rest der Mannschaft ist an Bord, und daraus ist dann ja, so ein Team entwachsen. Also wir haben in den letzten Jahren viele, auch jüngere Leute dazu gewonnen, und wir dürfen, glaube ich, ganz stolz sagen, also dass das so eine Mannschaft ist und so eine Community hinter der Mütze, die auch mit einem sehr ähnlichen Blick wie wir irgendwie auf das ganze Thema Fahrrad schaut, mit der gleichen Begeisterung dabei ist. Und alles das, was wir machen, könnten wir auch gar nicht machen, wenn wir nicht so ein Team hätten. Also wenn nicht irgendwie so diese Begeisterung überall vorhanden wäre. Und das macht schon Spaß zu sehen, dass da sind wir sicherlich auch eine Inspiration ein Stück weit für gewesen, aber dass es dann auch Leute gibt, die diese Inspiration aufnehmen und sagen, das finde ich gut, da möchte ich Teil von sein und ich bringe das mit nach vorne. Und die dann auch manchmal so ein bisschen über die Grenzen gehen, die man so normalerweise vielleicht gegenüber einem Arbeitgeber hat. Wir versuchen irgendwie eine gute Atmosphäre mit allen zu haben, und das gelingt eigentlich ziemlich gut.
Ja. Ihr wart ja vorhin in der Talstraße, da habt ihr sozusagen gestrahlt, weil da rundherum nicht so viel war. Nun seid ihr hier in einem sehr belebten Ort. Kerstin, du hast schon beschrieben, was hier immer wieder noch dazukommt, wie sich die Straße auch verändert. Wenn ihr mal ein bisschen entspannen wollt, seid ihr dann hier auch viel unterwegs und probiert mal all die, ja, die kulinarischen Geschichten der Nachbarschaft, oder geht ihr lieber in bestimmte Cafés? Wie genießt ihr auch das Hiersein an der Oststraße?
Also ich sag mal, so eine ganz typische Situation ist, wir schließen abends die Mütze ab und denken uns, wo gehen wir denn jetzt noch was essen? Und man hat natürlich so seine alteingesessenen Adressen, die man immer wieder anläuft. Aber wir probieren in letzter Zeit auch gerne einfach mal aus, was hier auf der Straße oder in der Umgebung ist. Ich meine, das auf der Stresemannstraße, das Fox, da gehen wir immer wieder gerne hin. Ich esse am liebsten vegan, mindestens vegetarisch. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, wer bietet da was an. Zuletzt waren wir direkt gegenüber von uns in einem uigurischen Restaurant, wo wir auch schon 1000 Mal reingeguckt haben in das Schaufenster. Und ich habe eigentlich, es hatte mir noch nicht so viel Lust gemacht, da reinzugehen, das einfach nur von außen betrachtet. Aber es war am Ende war super. Also mal wieder was anderes zu essen bekommen, was wir so noch nicht kannten. Und ja, wir sind immer noch am Ausprobieren und gucken, wo wir das nächste Mal hingehen.
Uigurisch, auch wieder so ein kleiner funkelnder Stein hier in diesem Areal, das man ja auch Little Tokyo nennt, aber im Grunde genommen ja einfach Asien präsentiert in seiner Größe und mit vielen verschiedenen Aspekten.
Ja, also ich finde halt auch, was sich so in den letzten Jahren hier entwickelt, ist sehr, sehr spannend, weil wir haben Bulle zum Beispiel relativ, also die Bäckerei Bulle hat relativ zeitgleich zu uns aufgemacht, und das war auch ein ganz, ganz toller Schritt, weil da die Sachen sind schon extrem gut, und die haben jetzt mit dem Bulle Burger Laden direkt auch was, wo wir auch gerne uns öfter mal mittags versorgen. Spannend finde ich Shawarma City, Auch einen ursprünglichen Geheimtipp aus dem Fenster heraus. Mittlerweile ein gut laufendes Schnellrestaurant, würde ich mal sagen, ohne Sitzplätze, und aber schon fast Akkordniveau, aber auch trotzdem extrem lecker. Und ja, überall um uns rum hier gibt es schon Geschichten, die so ein bisschen was Besonderes sind. Das war auch einer der Punkte, der mich hier gereizt hat, hier in diese Gegend zu gehen, weil wir sind natürlich hier mitten im Pudding, und das ist schön zu sehen, wenn so dieses pulsierende Leben da auf der Straße ist. Und wenn man sieht, wie viel abends los ist, wie viele junge Leute hier unterwegs sind. Ein guter Bezirk, ist toll.
Und das sind auch nicht nur die Restaurants, sondern ich finde auch super spannend die Supermärkte, die da inzwischen sind. Das ist also auf der Immermannstraße eben die japanischen Supermärkte, oder dann gibt es einen griechischen Supermarkt auf der Bismarckstraße oder einen Laden, oder das Kaschmir, wo man indisch einkaufen gehen kann, um sich dann auch Sachen selbst zu machen. Und da, also für mich ist das immer eine Rieseninspiration, sich auch Geschirr und Kochutensilien und sowas dann gerne mal da mitnehmen. Ist ja, also wie gesagt, eine Inspiration, mal Dinge auch wieder neue Dinge auszuprobieren.
Wir haben schon geklärt, also Radfahren kann man sehr gut in Düsseldorf. Könnte alles noch ein bisschen mehr kultiviert werden, hast du gesagt. Kerstin wird uns auch hier gut tun, von der Atmosphäre, von der Luft her. Aber prinzipiell glaube ich, ihr seid froh in Düsseldorf. Das hier ist schon eine Stadt, in der ihr euch auch mit euren Ideen, Visionen habt entwickeln, entfalten können.
Ja, also wir fühlen uns hier wohl. Also das ist, ich finde, Düsseldorf hat eine tolle Größe. Wir sind nicht keine Provinzstadt, sondern schon irgendwie auch, was das kulturelle Angebot angeht, weil was musikalische Optionen angeht, passiert hier einiges. Und wir haben sehr viele Grünflächen innerhalb der Stadt. Was Kerstin sagte, Radfahren geht hier fantastisch, weil wir auf der einen Seite Möglichkeiten haben, auch viele Höhenmeter zu machen, wenn wir möchten. Wir können mal flach fahren. Das Umland ist wirklich traumhaft schön. Viele kennen das gar nicht. Also wenn wir hier Ausfahrten veranstalten, haben wir teilweise auch gebürtige Düsseldorfer mit dabei, die nach einer Dreiviertelstunde irgendwo stehen und sagen, hier war ich noch nie in meinem Leben. Boah, ist das toll. Also man kann so hier auch sehr viel entdecken. Und also ich fühle mich hier wohl. Ich bin, wie gesagt, auch gezielt hier hingekommen. Und ich habe, sicherlich gibt es heutzutage Städte, die auch irgendwie Verlockungen ausüben. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Und wir sind in der Community vernetzt. Das ist sicherlich auch noch ein Punkt, der wichtig ist. Also wenn man so lange in einer Stadt auch präsent ist und Dinge macht, dann freut man sich natürlich auch irgendwie so bei diese Vernetzung wieder, wen man alles kennt. Und das ist schön zu sehen, dass die Wege immer wieder zusammenführen.
Und wir bieten ja auch die Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen. Also ich will da nochmal die Frauenausfahrt, die wir machen, Rennradausfahrt, oder unser Projekt auch für Frauenbewegung Rennrad, ein bisschen hervorheben. Wenn man anfängt mit dem Sport, Rennradfahren, und man nicht aus einer Ecke kommt, wo das sowieso schon immer alles gegeben war, dann ist man froh, wenn man eine Gruppe findet, in die man sich integrieren kann. Und das haben wir im letzten Jahr sehr stark erlebt, als wir diese Frauengruppe aufgemacht haben, und was das für eine tolle Community geworden ist. Und habe ich auch gestern erst noch wieder als Feedback von jemandem gehört, der sagte, es ist so, dass man wirklich darüber auch schnell Kontakt kommt auf Leute, die nach Düsseldorf ziehen und irgendwo Kontakt finden über diesen Sport, in einer lockeren Atmosphäre. Man kann sich ganz einfach da anschließen. Man hat Zeit, die man auf dem Rad miteinander verbringt, viel Zeit zum Quatschen, während man diesen Sport betreibt. Und das hilft auch bei der Integration in die Stadt, Leute kennenzulernen.
Du hast uns schon verraten, Carsten, du kommst ursprünglich aus der Musik. Und dann vermute ich mal, du warst früher auch lieber in Bars, in Konzerthallen und nicht so oft an der frischen Luft möglicherweise.
Ja.
Ist das immer noch so ein Segment, also die Musik, mit der du auch in Düsseldorf weiterhin noch gut in deiner Leidenschaft bedient wirst?
Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass das aktuell oftmals zu kurz kommt, weil wir meistens zu lange in der Mütze die Zeit verbringen. Aber ich schiele immer mit einem Auge irgendwie zu dem, was passiert. Wenn ich Zeit finde, gehen wir auch mal raus. Irgendwie, ich bin nach wie vor mit Jürgen Krause befreundet, der ja hier auch einer der umtriebigen Tippgeber für die besten Konzerte in Düsseldorf ist. Ich glaube, ja, also das finde ich nach wie vor auch spannend. Und das beides ist so ein bisschen schwierig unter einen Hut zu bringen. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen älter geworden ist, dann kann man nicht mehr bis 3 Uhr nachts irgendwo feiern und dann um 8 Uhr morgens irgendwo auf dem Rad sitzen. Dann ist man meistens verkatert. Aber da entscheide ich mich mittlerweile meistens fürs Rad. Aber trotzdem gucke ich mir auch immer noch gerne Bands an im Zack oder so, wenn was in der Stadt ist, gerne Clubkonzerte. Irgendwie finde ich ziemlich gut.
Oder wenn am Kit aufgelegt wird.
Genau,
am Kit. Das ist legendär, dass dann plötzlich auf der Straße getanzt wird. Also da sind wir gerne mit dabei.
Wir haben viel über eure aktuellen Projekte gesprochen, über die ja immer wiederkehrenden Termine wie Cycling World, eure Fahrten, die ihr auf die Beine stellt oder auf die Wege bringt. Was wünscht ihr euch für dieses Jahr oder auch perspektivisch auch schon für das kommende Jahr?
Also für mich ist jetzt das Projekt mit der Frauenbewegung Rennrad nochmal, dass wir das in diesem Jahr genauso gut und schön machen wie beim letzten Jahr. Ich möchte gerne, ja, das ist jetzt etwas, ein Kapitel tatsächlich auch abschließen, das mit dem Lastenradprojekt, weil es auch über die Connected Mobility auch eine andere Möglichkeit gibt, Lastenräder sich zu mieten. Ja, und ansonsten unser Café dieses Jahr an den Start zu bringen, das ist schon ein Riesenprojekt noch obendrauf.
Ja, ja, ich glaube, wir müssen vielleicht hin und wieder mal ein bisschen mehr Zeit auch privat für uns finden. Also da sind Kerstin und ich manchmal doch etwas zu sehr ausgelastet. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass das, was wir machen, dass das weiter so einen Zuspruch bekommt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist immer Basis von viel Arbeit und aber dass diese Begeisterung, die wir auslösen, dann auch weiterhin ansteckend bleibt. Irgendwie. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann freue ich mich, wenn das alles okay ist. Und wenn der Laden funktioniert, das ist natürlich, wir haben zwei nicht so ganz so einfache Jahre hinter uns. Und ich würde auch gerne sehen, dass die Mütze wieder und genauso wie die gesamte Radbranche in etwas ruhigeres Fahrwasser gerät und dass man da etwas entspannter durchatmen kann und kontinuierliche Arbeit sich auszahlt.
Und da fällt mir doch noch was ein, was wir eigentlich so als Idee im Hinterkopf geparkt haben, wo wir auch letztes Jahr schon viel drüber nachgedacht haben. Und das ist das Bicycle Film Festival, was wir gerne ein zweites Mal hier in Düsseldorf eigentlich stattfinden lassen möchten.
Das ist ein New Yorker Filmfestival. Brent Barber, der Initiator, ist vor, glaube ich, 20 Jahren vom Bus angefahren worden. Sehr umtriebiger New Yorker, der daraus dieses Festival hat entstehen lassen. Der so aus dem Umfeld von Leuten wie Jim Jarmusch kommt und irgendwie mit wirklich Gott und Pott vernetzt ist. Dieses Festival zieht um die Welt, war 2017 zur Eröffnung der Grand Départ-Aktivitäten zum ersten Mal in Düsseldorf. Brent fand Düsseldorf cool, ist großer Kraftwerk-Fan, fand die Stadt total spannend und würde es gerne hier sehen. Und wir würden es auch echt gerne wieder machen, aber da brauchen wir nochmal richtig Support.
Vielen lieben Dank für eure Zeit.
Danke dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung, das hat Spaß gemacht.
Düsseldorf. Alle rein.